Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Krimi-Duett in 2026 und ein frohes neues Jahr. Ich bin Caroline Frey und begrüße euch und natürlich meinen Co-Host Christian Koch von der Krimi-Buchhandlung Hemmet in Berlin. Hallo Christian.
Hallo Caroline und auch hallo an alle Menschen, die uns zuhören. Und natürlich an alle ein gutes und frohes neues Jahr.
Gemeinsam erkunden wir auch heute die vielfältige und aufregende Welt der Spannungsliteratur. Es erwarten euch die Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch, in der wir dieses Mal ein, ja, man kann es so sagen, außergewöhnliches Buch besprechen, nämlich ein Krimi mit Fantasy- oder Sci-Fi-Elementen, je nachdem, wie man das definiert, da sprechen wir nachher noch drüber. Außerdem haben wir unsere Nasen lange und tief in die Programmvorschauen der Verlage gesteckt. Natürlich wieder separat voneinander und ohne uns abzusprechen, das wäre ja sonst langweilig. Und unsere interessantesten Krimis, Thriller und Co. aus dem ersten Halbjahr 2026 herausgesucht. Mit der Vorfreude auf diese Spannungstitel versüßen wir uns und auch euch hoffentlich den doch oft recht tristen Januar. Alle Bücher, die wir nennen, und das werden wieder so einige sein, findet ihr wie immer in den Shownotes. Es gibt neuen Lesestoff von vielen großen Autorinnen und Autoren in den nächsten Monaten. Wer ist dir denn bei der Recherche international ins Auge gefallen, Christian, wen wir hier auf jeden Fall nennen müssen?
Also, wenn man Januar bis Juni zählt, dann habe ich bei mir auf der Hemmet-Seite 800 Titel, 800 Neuerscheinungen erfasst. Wie du schon sagst, ich habe mir so ein bisschen die internationalen angeguckt und ja, ich glaube, das ist eine Mischung, worauf ich mich freue, worauf die Hörerschaft sich freut. Das ist zum Beispiel Don Winslow, das ist Jens Henrik Jensen, Gary Disher, Steve Kavanagh, John Grisham. Dann in den 6 Monaten gleich 2 neue Romane von Michael Connelly, von Candice Fox, die wir auch schon bei 2 Stimmen ein Buch hatten, kommt ein neuer Roman. Von Dion Meyer, von Lee Child und last but not least von Gianrico Carofiglio.
Du hast hier die großen internationalen Namen genannt und auch die beliebten, ja, zum Beispiel Candice Fox hast du erwähnt, die ist mir auch schon ins Auge gestochen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber auch von vielen deutschen Autoren gibt es neue Romane. Also ich habe gesehen, Arno Strobel bringt was Neues raus, Marc Rabe, Ursula Posnanski, Andreas Winkelmann, viele andere und selbstverständlich darf auch Sebastian Fitzek nicht fehlen. Der feiert nämlich quasi Jubiläum. 20 Jahre sind seit seinem ersten Thriller Die Therapie vergangen und seitdem hatte er 22 Titel, insgesamt 600 Wochen auf Platz 1. Hut ab, kann man da sagen. Also wir haben sehr viel, auf das wir uns 26 freuen können. Ha, und mein Thriller kommt ja auch noch heraus und zwar Trommelwirbel im Rowohlt Verlag. Es wird ein Erscheinungstag im frühen Herbstprogramm sein, aber das soll heute hier noch kein Thema sein, denn wir schauen in dieser Folge aufs Frühjahrsprogramm, somit auf die Bücher, deren Erscheinungsdatum wir uns im ersten Halbjahr 26 im Kalender rot anstreichen können. Und wie heißt es so schön? Vorfreude ist die schönste Freude. Worauf freust du dich denn, Christian? Starte doch einfach mal mit deinem ersten Titel.
Also, ich habe mir als ersten Titel The Final Score tatsächlich von Don Winslow ausgesucht. Der wird Ende Januar beim HarperCollins Hamburg Verlag, also dem deutschen Ableger, erscheinen. Und vielleicht werden viele sich gar nicht so sehr darauf freuen, weil es kein Roman von ihm ist, sondern es sind 6 Stories, 6 Kurzgeschichten. Wie viele wissen, ich bin Freund von Kurzgeschichten. Don Winslow hatte vor Jahren schon ein Band mit Stories, nämlich Broken, fand ich hervorragend und von daher freue ich mich einfach darauf. Und nur noch als Hinweis, manche werden sich wundern, Don Winslow hat ja verkündet, dass er nicht mehr schreiben wird. Diese Stories sind, so wie ich herausgefunden habe, teilweise ältere Geschichten, die aber ganz wichtig noch nie veröffentlicht waren. Das heißt, egal welchen Storyband man irgendwo zu Hause im Dachboden findet, von Don Winslow oder Anthologien, wo er vielleicht eine Story bei hatte, das berührt diesen Band nicht, sondern es sind wirklich komplett neue Stories. Und wie gesagt, da freue ich mich wirklich drauf.
Im Februar kommt bei Gutkind ein Roman, der in seiner englischsprachigen Originalversion schon für viel Aufsehen und auch begeisterte Rezensionen gesorgt hat. Und zwar ist das Taylor von Colin Walsh. In dem Debüt des irischen Autors geht es ja um eine Freundesgruppe, deren Anführerin eben jene namensgebende Kayla ist, die am Ende des Sommers spurlos verschwand. Und dieses Trauma wirkt bis in die Erwachsenenzeit nach, als die verbliebenen Freunde wieder zusammenkommen. Und dieser Roman soll eine Mischung aus Krimi, Coming of Age und literarischer Erzählung sein und alles haben, was ich liebe. Zwei Zeitebenen, mehrere Perspektivfiguren. Er soll atmosphärisch dicht sein, vielschichtig erzählt und intelligent konstruiert. Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Mal gucken, ob er dem auch wirklich gerecht wird, und da freue ich mich drauf.
Ja, kann ich nachvollziehen. Mein zweiter Vorfreudeband ist von der deutschen Autorin Frauke Buchholz. Der Roman wird heißen Endzeit, soll Anfang Februar beim Pendragon Verlag erscheinen und es ist der vierte Band einer Serie. Ich bin ja nicht so als Serienfan per se bekannt, aber von Frauke Buchholz habe ich bisher alle drei Bände gelesen. Die drei, wie auch dieser jetzt erscheinende, spielen in Kanada. Sie hat einen Ex-Profiler als Hauptfigur, Ted Garner, der ja immer wieder von der Polizei zu Hilfe geholt wird. Und ich finde die brillant, die Frauke Buchholz und ihre Romane, weil sie ihr ganz viel über Kanada, über die Geschichte Kanadas erzählt und ganz wichtig, nie ihren Krimi-Plot beiseite lässt oder unten hält, sondern das ist wirklich mindestens 50-50 und in der Gesamtheit finde ich ja sie mehr als nur interessant und das ist auch der Grund, warum ich alle drei bisher von ihr gelesen habe und mich auf denen wirklich diebisch freue.
Und sag mal, ist das so, dass man da jetzt auch mit dem vierten einsteigen könnte oder sollte man schon dann sich den ersten oder die ersten drei besser zu Gemüte führen?
In dem Fall würde ich sagen, du kannst theoretisch auch mit dem zweiten beginnen. Du kannst den dritten lesen, zuerst lesen. Ich habe sie in der richtigen Reihenfolge gelesen, so wie sie ja auch erschienen sind. Aber das ist durchaus möglich. Du erfährst immer einen kleinen Tick, dass schon etwas war. Ne, dass dieser Ted Garner schon mal für die Polizei gearbeitet hat, dass er zu Hilfe rangezogen wurde. Aber kein Roman basiert auf dem Vorgänger oder ist eminent wichtig.
Ja, im März gibt es bei mir gleich drei Titel. Zuerst wäre das Fünf Fremde, der erste Thriller der Krimi-Autorin Romy Völk, die durch ihre Elbmarsch-Reihe bekannt wurde. Ich lese das Buch, das übrigens bei Lübbe erscheint, gerade schon und bin ganz begeistert. Die Geschichte rund um eine Gruppe vermeintlich Fremder, von denen vier allerdings schon vor 30 Jahren auf der Insel Neuberg zusammenkamen und als Jugendliche das Verschwinden ja von zwei Teenagern miterlebten. Die ist aus mehreren Perspektiven erzählt, die ist sehr atmosphärisch und schon in der Anfangsszene meint man, mit auf dieser Fähre zu sein und die Gischt auf der Haut zu spüren. Jemand fällt auch ins Wasser, das kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Das ist relativ am Anfang. Und da denkt man, oh Gott, ich falle jetzt hier mit ins Wasser. Also es ist so, man fühlt sich so direkt mitgenommen, man ist direkt in der Szenerie. Und ich glaube, dass dieser erste Thriller eben von Romy Völk wirklich ein großes Publikum begeistern wird. Und ich persönlich freue mich schon sehr aufs Weiterlesen.
Das kann ich gut verstehen. Ich habe von den früheren Romanen auch zwei von ihr gelesen. Beide haben mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch spannend, dass sie jetzt ja ein bisschen so das Genre innerhalb des Genres, glaube ich, wechselt. Also der Roman steht auch zumindest auf meiner großen, großen Liste, was mich interessiert. Vermutlich werde ich ihn auch lesen.
Christian, mir ist sowieso aufgefallen, als ich die Vorschauen durchgeschaut habe, dass viele Autoren sich jetzt dem Genre Thriller zuwenden. Und damit sind nicht nur die gemeint, die da schon wirklich sehr nah dran sind, also die zum Beispiel jetzt Krimi geschrieben haben. Das ist ja dann, ich will nicht sagen, fast schon ein logischer Schritt, aber auf jeden Fall einer, der nahe liegt. Sondern auch jemand wie zum Beispiel Elle Kennedy, die sagt dir wahrscheinlich nichts. Aber die hat vorher sehr, sehr, sehr erfolgreich New Adult Liebesromane geschrieben, auch so ein bisschen spicy. Und die schreibt jetzt ihren ersten Thriller, wird auch groß angekündigt. Und das finde ich schon erstaunlich. Also ich würde sagen, Thriller, ne, wir mögen es ja auch schon lange und auch viele unserer Spannungsleser. Aber das ist schon definitiv ein Trend im Jahr 26, dass wir noch mehr Thriller haben.
Ja. Also von dem, was ich in den 6 Monaten mir anschauen konnte in den Vorschauen, beziehungsweise auch bei mir auf der Seite, wird, glaube ich, gehen die Verlage auch etwas offensiver vor Romane, die vielleicht vorher mit Kriminalroman, Roman betitelt waren, als Thriller zu bezeichnen, zu betiteln und oder Untertitel zu geben. Das ist sicherlich auch dem Erfolg geschuldet. Ne, wenn man sich die großen Bestseller-Verkaufslisten anschaut, dann klar findest du da auch den 24. Polizeiroman von Ian Rankin, der gut läuft, aber das meiste sind schon Thriller oder zumindest Romane, die so betitelt worden sind, ne, oder dem dies Label gegeben worden ist. Und das ist vollkommen klar, dass die Verlage da auch schnell drauf reagieren. Genauso gut kann es aber auch sein, dass die Autorenschaft selber ein Faible mehr und mehr dafür entwickelt.
Ich finde es auch toll. Also Hauptsache mehr Spannungslesestoff. Weiß mir eigentlich ja auch, haben wir schon drüber gesprochen, egal ob da Krimi oder Thriller draufsteht oder Spannungsroman eben, wie bei Colin Walsh zum Beispiel. Ja, Christian, was ist denn das nächste Buch, auf das du dich freust im ersten Halbjahr?
Ja, da freue ich mich auch mehr als nur ein bisschen drauf. Ein ungewöhnlicher Titel, nämlich Die kleine Faschistin, wird Anfang März von Jérôme Leroy, einem französischen Autoren, beim Hamburger Nautilus Verlag erscheinen. Es ist wieder, wie der Vorgängerroman, Die letzte Französin, eigenständig, gehört zu keiner Serie. Er ist eher ein Autor für eigenständige, radikal politische Kriminalromane. Und eigentlich in jedem Roman prangert er Verbindung von Staat, Wirtschaft, Politik, Korruption, Vetternwirtschaft an. Und auf den bin ich besonders gespannt, weil er wieder ein schmaler Roman sein wird. Ich glaube 140 Seiten. Der Vorgängerroman, Die letzte Französin, hatte sogar nur 100 Seiten. Aber für mich ein Paradebeispiel, wie du auf dieser eher geringen Seitenzahl im Verhältnis zu anderen Romanen viel erzählen kannst. Wenn der Stil dazu passt, wenn es fetzig ist, wenn es rasant ist. Und dieser Titel ergibt sich wohl, ich kenne ja auch nur bisher den Vorschautext, um eine junge Frau, die in einer ja politisch eher rechten Familie aufwächst, die aber einen Freund hat, der politisch anders unterwegs ist, der wird dann umgebracht. Ich glaube, es erzählt auch viel über die Grenzregion von Frankreich und Belgien, was ich ganz spannend finde, weil ich in den letzten Jahren mehrere Romane gelesen habe, die so Grenzregionen berühren, wie zum Beispiel Deutschland und Niederlande. Und ich fand das immer interessant, weil das ja, ne, diese Gebiete gibt es, vielleicht bist du da nicht selber drin oder hast die noch nicht bereist, aber es erzählt halt viel auch über das Verhältnis und da freue ich mich sehr drauf.
Der zweite März-Titel, dem ich entgegenfiebere, ist Giftiger Grund von Thomas Knüver. Darin geht's um Joran, der aus dem Jugendknast entlassen wurde und an einer Tankstelle, die er damals überfallen hat, nach seiner Beute sucht. Ja, statt der Beute, statt Geld, findet er dort eine Leiche. Und mittlerweile ist diese Tanke auch ein Lost Place. Er begegnet dort außerdem einer Fotografin und einem kleinen Mädchen im Pyjama. Die Story klingt ungewöhnlich und ungewöhnlich ist auch Thomas Knüvers Stil. Ich lese aktuell Das Haus, in dem Gudelia stirbt, was sein Spannungsdebüt war und mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet wurde. Giftiger Grund ist nun sein erstes Buch für einen großen Verlag, für Drömer, und ich bin überzeugt, dass er trotz oder gerade wegen dieses Außergewöhnlichen richtig, richtig einschlagen wird.
Ja, das sei ihm zu wünschen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe tatsächlich auch ein Vorab-Exemplar von Giftiger Grund hier. Ich habe aber beschlossen, dass ich nicht reingucke, sondern es erst anfange, wenn ich weiß, dass ich wirklich Lesezeit am Stück habe. Und das wird bald sein. Das nächste Buch, auf das ich mich freue, wird Ende April beim Argument Verlag erscheinen. Es ist von der schottischen Autorin Denise Miner, wird heißen Die große Hitze und ist eine Hommage an die Romane von Raymond Chandler mit Philip Marlowe. Und deswegen hat sie es auch gewagt, sage ich mal, die Figur Philip Marlowe, dieses legendären Privatdetektivs, wieder aufzunehmen. Der Roman spielt in Los Angeles 1938 und es scheint eine ganz klassische Private Eye, Privatdetektivgeschichte zu sein. Philip Marlowe kriegt den Auftrag, eine anscheinend entlaufene Tochter eines einflussreichen Mannes zu suchen. Und als erstes wundert er sich, wie schnell er sie findet. Ihm ist klar, da muss irgendwas anderes hinterstecken. Das ist eine Story, die jetzt nicht spektakulär klingt, aber ich freue mich wirklich, mal wieder in diese Zeit einzutauchen und bin auch noch mal etwas mehr gespannt als sonst, weil ich hatte das Buch, ich habe es im Hemet auf Englisch schon da liegen, da gibt es schon knapp ein Jahr. Und ich habe wirklich sehr kontroverse Meinungen darüber gehört. Es gibt ja diese Betonfraktion, man darf auf keinen Fall eine Figur wieder aufnehmen von einem Autoren, der so und so lange tot ist. Das gehört sich nicht. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, auch von meinen Leseerfahrungen her. Und ich schätze Denise Miner sehr. Ich hatte sie auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal in unseren Podcasts erwähnt. Sie war auf alle Fälle auch einmal mindestens Tipp in einem unserer Newsletter. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, mal wieder was Los Angeles 1938 zu lesen. Schlapphüte, taffe Jungs. Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit und auch ein sehr spannendes Setting. Die Autorin Amy Tintera hat erfolgreich Spannung für Jugendliche geschrieben. Nun kommt ihr erster Thriller für Erwachsene. Der Plot von All Your Pretty Lies hat mich sofort gekriegt. Und es geht um Lucy, die ist vor 5 Jahren eines Nachts aufgegriffen worden. Orientierungslos, ohne Erinnerung an die vergangenen Stunden, aber mit dem Blut ihrer besten Freundin auf dem Kleid. Und die ist dann auch tot. Dieser ungelöste Fall wird dann in einem True Crime Podcast aufgerollt, einige Zeit später. Und Lucy muss sich diesem Geheimnis und Trauma stellen. Ja, das klingt nicht super innovativ, also ähnlich wie das, was du gerade sagtest zu deinem letzten Tipp, Christian. Aber das englischsprachige Original hat super Bewertungen bekommen. Und ich freue mich auch immer, frische Spannungsstimmen zu entdecken.
Das kann ich total verstehen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch wenn ein Plot von der Vorschau, vom Klappentext danach klingt, ja, das gab es schon mehrmals. Wie soll das auch anders sein? Das Interessante ist doch eigentlich, wie du sagst, eine junge, neue Stimme zu hören, beziehungsweise erlesen zu können. Und ganz viele Beispiele kenne ich auch, wo ein neuer Touch gereicht hat, um einfach eine gute Story zu erzählen. Und dass ich ein Setting schon 10-mal gelesen habe, wenn ich seit 25 Jahren oder 35 oder wie viele Jahren auch immer Krimis und Thriller lese, ist doch vollkommen klar. Das ist bei Musik nicht anders, das ist bei Filmen nicht anders. Mich schreckt das überhaupt nicht ab.
Da hast du recht. Das Interessante ist dann wirklich, was macht die Autorin damit, ne?
Ja, exakt. Ja, weil das ist das Entscheidende. Wie liest du es? Wie empfindest du es? Wie gefällt es dir? So, Ende Mai wird bei Dumont lange, lange erwartet ein neuer Roman von Oliver Bottini erscheinen. Die Summe aller Dinge. Ich musste sogar nachgucken. Oliver Bottini hat sich fast 4 Jahre Zeit gelassen vom Datum des letzten Romans bei Dumont bis zu diesem dann neu erschienenen oder neu erscheinenden Roman. Es ist ein Roman außerhalb seiner Serie um die Freiburger Polizistin Louise Boni. Das werden sicherlich einige kennen und gelesen haben. Aber wie gesagt, es ist wieder einer seiner eigenständigen Romane. Vom Klappentext, von der Vorschau her, weiß ich, dass er in mehreren Ländern Europas spielt. Das ist gar nicht so typisch für ihn. Sollen am Anfang 3 Morde, 3 Unfälle, das ist irgendwie am Anfang gar nicht so klar ersichtlich, geschehen sein in unterschiedlichen Ländern. Und die Ehefrau eines der Opfer, die selber Polizistin ist, glaubt nicht an den Unfalltod ihres Mannes und stellt dann fest, dass diese 3 Todesopfer eine Verbindung miteinander hatten. Und da bin ich ganz ehrlich, der Plot ist mir relativ egal im Vorfeld. Ich bin großer Fan von der Literatur von Oliver Bottini, sowohl die um die Louise Boni als auch die eigenständigen. Ich finde, vom Stil hat er einen der feinsten Schreibstile überhaupt. Er ist ein Meister darin, Szenen zu beschreiben. Es gibt manche Szenen, die könnte ich dir heute noch erzählen, obwohl ich den Roman vor 10 Jahren gelesen habe. Das ist wirklich beeindruckend. Ich finde, er hat da auch eine kleine Ausnahmestellung. Und dementsprechend freue ich mich drauf. Und es ist übrigens auch einer der Autoren, wo ich, weil es eben auch schon fast 4 Jahre her ist, dann am meisten gefragt werde, sag mal, erfährst du irgendwas, wann Oliver Bottini mal wieder einen neuen Roman schreibt? Oder macht er jetzt was anderes? Schreibt er nicht mehr? Na, und das ist ja ein hohes Lob, wenn das von der Leserschaft kommt, das Interesse weiterzulesen.
Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wo die Autoren und Autorinnen wirklich immensen Druck haben, eigentlich jährlich ein Buch rauszubringen. Manche machen ja sogar 2-mal jährlich. Und dass die Leute dann da wirklich nach 2, 3, 4 Jahren eben noch kommen und sagen, hey, das hat sich so irgendwie in mein Gedächtnis eingebrannt und ich würde da so gerne mal was Neues lesen, ist wirklich ja ein großes Kompliment. Das nächste Buch auf meiner Liste ist wieder von einem deutschen Autor geschrieben worden, und zwar Meeresdunkel von Till Reether. Den kennt ihr bestimmt auch als Krimi-Autor der Danowski-Reihe. Das hier ist jetzt nun der erste Thriller. Hier sind wir wieder bei unserem Trend. Des Glauser ist er, glaube ich, Glauser-Preisträger, der im April bei Rowohlt Polaris erscheint. Es geht um eine Familie, die in einer Finca auf Mallorca ankommt, doch das Ferienhaus wurde doppelt gebucht und nun müssen sie sich mit der anderen Gruppe arrangieren. Der Pool läuft trocken, die Stimmung wird immer angespannter und schließlich wird auch noch eine Leiche aus den eigenen Reihen gefunden. Ich mag das Setting sehr, ich mag die Idee und ich bin gespannt, was der Till Reether damit macht, denn das klingt für mich nach einem vielversprechenden Gesamtpaket.
Ja, es passt ja auch ein bisschen in dein Leseprofil. Ne, das ist mir gerade nochmal aufgefallen mit, sehr egal, ob es vier Freunde, drei Freundinnen sind, aber so, man trifft sich, ob gewollt oder nicht, in einem noch so schönen Haus, kann auch auf Mallorca stehen. Kann ich mir vorstellen. Mein sechster und damit erstmal letzter Vorfreudetitel kommt von Jo Nesbø. Wer hätte das gedacht? Der Titel wird sein Insel der Ratten, wird Ende Juni bei Ullstein erscheinen. Ungewöhnlich schmal, 160 Seiten und noch viel ungewöhnlicher, es ist ein dystopischer Roman. Anscheinend in einer nahen Zukunft spielend, natürlich ohne seinen Möchtegern-Helden Harvey Hohl. Und es scheint eine ziemlich düstere Geschichte zu sein. Die Stimmung in der überlebenden Bevölkerung ist komplett gekippt. Es gibt viele Gewalttaten, marodierende Banden. Und wie der Verlag sagt, gibt es nachher ein langgezogenes, mega spannendes Finale auf dem Dach eines Hochhauses. Jetzt werden sich viele wundern, weil das nicht unbedingt so mein Lesegeschmack ist. Aber wie manche schon wissen aus dem Hammett oder vielleicht sogar auch aus unserem Podcast, ich habe die ersten Romane um Harvey Hohl von Jo Nesbø mit großer Begeisterung gelesen und bin dann irgendwann gekippt, weil ich fand, er hat nur noch Wert auf kaputt, ultra brutal gelegt und ich hatte da keinen Bock mehr. Und deswegen hat mich umso mehr interessiert, wenn er eigenständige Romane schreibt. Das hat er mehrmals getan. Ich finde auch seinen Storyband Eifersucht großartig. Von daher bin ich sehr gespannt auf Insel der Ratten, auch wenn das vermutlich bei vielen Fans ein bisschen aufstößt, weil es eben ohne Harvey Hohl ist, der für viele ja der Gottermittler im Thriller oder Kriminalroman ist. Ich freue mich umso mehr auf Insel der Ratten.
Ist aber auch ein cooler Titel, Insel der Ratten, ne? Ist auch irgendwie so ein bisschen zweideutig, gerade wenn wir uns in so einer dystopischen Gesellschaft befinden. Klingt gut. Christian, auch bei dir ist ein Trend wieder zu erkennen, dein Leseprofil, dem bleibst du auch treu, was die Länge der Bücher angeht. Da sind auf jeden Fall wieder einige schön kurze dabei. Sehr gut. Mein letzter Vorfreude-Tipp, Titel, wie auch immer, kommt ebenfalls im April heraus und das ist Dein letztes Fest von Jason Rakulek. Und darin geht's um Frank, der nach Jahren der Funkstille zur Hochzeit seiner Tochter eingeladen wird. Die heißt Maggie und Maggie heiratet den stinkreichen Aiden. Doch Frank stellt bald fest, dass sein Schwiegersohn in Spee kein Traumprinz ist, sondern etwas zu verbergen hat. Ja, und Jason Rakulek, da klingelt's vielleicht bei einigen Podcast-Hörerinnen und Hörerinnen. Das ist nämlich der Autor, der mich mit Schlafenszeit so umgehauen hat letztes Jahr. Und hier scheint es diesmal im Gegensatz eben zu Schlafenszeit kein Horrorelement zu geben. Vielmehr ist das wohl ein klassischer Thriller und das finde ich noch reizvoller. Da bin ich nämlich mal sehr gespannt, wie er sich da schlägt. Das ist sein zweites Buch und da freue ich mich drauf. Ja, Christian, ich glaube, da war jetzt einiges dabei. Sowohl, ich fand einige deiner Tipps interessant. Ich hoffe, es war umgekehrt auch so. Wir werden mal schauen. Und ihr da draußen, ich hoffe, ihr fandet auch einige dieser Titel interessant, dass ihr sie im Hinterkopf behaltet. Man muss natürlich immer sagen, wir sind nicht für den Überkonsum. Man muss schon ganz genau gucken, ne, was kauft man sich, was will man sich auch leisten. Bücher werden immer teurer, das ist ein anderes Thema. Aber deswegen hoffen wir, dass wir da auch so ein bisschen Orientierung geben können. Wie gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude, dass man sich da eben auch auf was freuen kann.
Das sehe ich genauso. Das ist mir auch nochmal ganz deutlich geworden beim Auswählen dieser Titel, was mir übrigens ziemlich schwer gefallen ist. Also ich hätte noch mehrere Titel erwähnen können, auf die ich mich freue. Genauso ist es ja auch immer ein Highlight, finde ich, wenn du mal in einer Buchhandlung ein Buch, von das du gar nicht so auf dem Schirm hattest, nimmst du in der Hand, guckst doch nochmal den Klappentext an, liest vielleicht auch nur, weiß ich nicht, 10 Sätze und stellst fest, hey cool, nimmst es eben mit nach Hause, kaufst es, wie auch immer. Und da gibt es ja noch ganz viel. Ich habe vorhin die Zahl ja schon erwähnt. Ich habe bisher 800 erfasst, 800 Romane in 6 Monaten. Also ich glaube, das wird ein gutes Halbjahr. Es sind für viele Lesende da draußen, sind bekannte Namen dabei. ne, wo viele sich ja immer besonders drauf freuen, also ihre Favoriten. Genauso werden noch irgendwelche Geheimtipps kommen und dann ist es ja so, du liest ja auch oft noch was im Netz oder so, wo du bisher gar nicht dran gedacht hast. Ne? Und das alleine wird ja schon dieses Halbjahr dann nochmal umso spannender machen.
Ja, das denke ich auch. Kommen wir zu unserer Rubrik Zwei Stimmen, ein Buch, alias Krimi-Duett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr ja für ein Buch ab, das entweder Christian oder ich vorausgewählt haben. Und das besprechen wir dann hier. Auch hier natürlich, ohne uns vorher ausgetauscht zu haben, wie wir es finden. Dieses Mal war es von Ellie Griffith, Manche Schuld vergeht nie. Christian, sag doch gern der Hörerschaft kurz mal, worum es in dem Roman geht.
Also es ist ein bisher eigenständiger Roman, man kann aber ahnen, dass es der Beginn einer Serie wird und wir befinden uns in London heute und die weibliche Hauptfigur ist die Kriminalbeamtin Orly Dawson. Diese Polizistin ist 50 Jahre alt, alleinerziehende Mutter eines Sohnes und sie ist Mitglied einer Geheimabteilung der Polizei, die zuständig ist für Zeitreisen. Das ist ja etwas komplett Abwegiges für das sonst eher konservative Krimi- oder Thriller-Genre in Betreff auf Sci-Fi-Fantasy. Hier ist es aber so, in ihrer kleinen Einheit werden tatsächlich durch einen physikalischen Trick Zeitreisen unternommen. Und zwar wird sie, genau wie Kollegen von ihr, in die Vergangenheit, ich sag's mal lapidar, gebeamt, um bisher nicht geklärte Kriminalfälle im Nachhinein lösen zu können. Diese Figuren, das ist ganz wichtig für den Plot vom Roman, greifen nicht ein. Sie kann also, wenn sie jetzt zurückreist, kann sie nicht irgendetwas verändern in der Geschichte. Sie kann eben nur beobachten. Und zum Plot von dem Roman, Manche Schuld vergeht nie. Es geht um einen einflussreichen Abgeordneten der Konservativen, der Tories, der vor einem wichtigen Karriereschritt steht und dessen Ur-Urgroßvater im viktorianischen Großbritannien, also wir sprechen um 1850, angeblich 3 Morde begangen hat. Und dieser Tory-Abgeordnete möchte das reinwaschen, er möchte herausfinden, beziehungsweise er möchte gar nicht herausfinden, er möchte beweisen, dass dem nicht so war. Und das ist im Grunde schon das Anfangssetting, das du, wenn du den Roman beginnst, ziemlich schnell erfährst.
Du hast es gerade angesprochen, Christian, dass es doch ungewöhnlich ist. Eine ungewöhnliche Ausgangslage mit diesem Fantasy-Sci-Fi-Element. Ist dir das schwergefallen, dich darauf einzulassen?
Also von der Grundidee finde ich es hochspannend, eben weil es weil es so ungewöhnlich ist und ich glaube nicht, dass ich Probleme hatte, mich drauf einzulassen. Also das habe ich beim Lesen gemerkt. Das ist nicht etwas, was mich ja verstört hat oder was ich beim Lesen dann nochmal als massiv anders als andere Romane aus unserem Genre vorgefunden habe. Da habe ich mich nicht schwer mitgetan, nein.
Es hat ja auch diesen historischen Touch, dadurch, dass es ja eben auch in der Vergangenheit spielt. Und ich habe mich total darauf gefreut, weil es echt mal was ganz anderes ist. Ich finde auch dieses viktorianische London extrem spannend. Im letzten Sommer habe ich auch in London eine Jack the Ripper-Tour gemacht, die allerdings, muss ich sofort sagen, nicht den Täter irgendwie in den Mittelpunkt stellt und glorifiziert hat, sondern sich wirklich auf die jeweiligen Opfer und ihre Geschichte fokussiert hat und auch auf die damaligen Lebensverhältnisse im East End. Und das fand ich extrem interessant und spannend und habe, auch wenn der Vergangenheitsstrang im Buch natürlich, du sagtest es gerade, um 1850 spielt und Jack the Ripper ja 1888 gemordet hat, habe ich doch einiges wiedererkannt. Also zum Beispiel die Stellung der Frau. Als Ellie in der Vergangenheit ist, kann sie nicht einfach in den Pub gehen oder sich irgendwie im Dunkeln da durch die Stadt bewegen und so. Also es ist wirklich extrem, was eine alleinstehende Frau, die eben auch ein gewisses Alter hat, die auch nicht super reich ist, aber Ellie kommt natürlich nicht als reiche Baroness oder sonst was da an, was die halt für eine Stellung da hat und worauf die auch achten muss, ne? Weil es einfach ganz, ganz anders ist als heute. Und ich finde auch diese ganze Zeitreisegedanke, der erstmal so absurd klingt, das hat sich in dem Buch dann sehr natürlich angefühlt. Überhaupt nicht absurd, sondern fast schon realistisch, dass man denken könnte, ah ja, das könnte wirklich so sein, ne? So eine Abteilung könnte es da wirklich geben. Und den Anfang fand ich recht gemächlich, muss ich noch sagen. Davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Und er ist auch sehr auf unsere Protagonistin Ellie fokussiert. Wie fandest du sie denn als Hauptcharakter und wie fandest du allgemein die Figuren und Charakterzeichnung im Buch?
Also sie als Hauptfigur, das ist sie ja definitiv, finde ich, interessant gezeichnet, weil sie ist ja für unabhängig jetzt davon Spezialeinheit der Polizei und Zeitreisen. Sie ist ja auch eine Frau, die zumindest, wie ich das einschätze, für den britischen Polizeidienst eher ungewöhnlich ist. Also sie ist schon ein bisschen eigensinnig, das tut sie auch kund. Sie hat irgendwann ihre Haare schreiend rot gefärbt, alleinerziehend, spricht manchmal ein bisschen abfällig über ihre diversen Ehemänner. Sie kann sich nur manchmal dran erinnern, was sie mit wem erlebt hat. Da muss sie schon schmunzeln. Trotzdem ist sie eben auch Polizistin durch und durch. Und das fand ich ziemlich interessant, auch gut gezeichnet. Also das hat mir gefallen. Ich komme, glaube ich, nachher noch dazu. Ich fand das aber am Anfang stärker herausgezeichnet. Also mir hat vor allen Dingen, würde ich sagen, so im zweiten, dritten Viertel hat mir ihre Rolle, ihre Figur, ich fand sie einfach etwas blasser.
Ja, spannend. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass wir ja nicht nur Ellie als Perspektivfigur haben, sondern eben auch Finn, ihren Sohn. Dazu muss ich sagen, da kannst du ja auch gleich nochmal sagen, wie du Finn und auch, gut, John ist auch noch eine Perspektivfigur, da wollen wir aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Der kommt erst relativ zum Schluss. Also ich denke mal, Finn ist die andere zentrale Figur. Also mich hat da sehr berührt auch, wie die Autorin die Beziehung einfach darstellt. Also besonders die von Finn und Ellie. Die Ellie, die ist ja eigentlich sehr pragmatisch und cool auch, ne? Also du sagtest es gerade und sie hat auch ein Nasenpiercing und so. Sie ist so eine cool Mom in Anführungsstrichen. Und sie sieht aber trotz ihres Pragmatismus und ihrer vermeintlich abgeklärten Art, sieht sie in Finn oft noch so den kleinen Jungen. Sie erinnert sich auch viel so bruchstückhaft an Bilder aus der Schul- und Kleinkindzeit. Der erwachsene Finn, der ja eben für den Tory-Abgeordneten arbeitet, ist ihr oft ein Rätsel. Ne? Zum Beispiel, warum arbeitet er für diesen Konservativen? Ellie ist doch überzeugte Sozialistin, was sie auch immer wieder raushängen lässt. Und Finn wiederum ist ja sehr erfolgreich in seinem Job und trotzdem ist er recht unsicher. Und als seine Mom dann verschwindet, das kann man, glaube ich, schon so sagen, das ist relativ am Anfang. Ist ja auch klar, dass sie in die Zeit einfach reist, also zurückreist. Da wird der 30-Jährige, ne, erst 30 wohl bemerkt, da hat er eine sehr große Panik, die ihn fast kindlich wirken lässt, die aber irgendwie auch total nachvollziehbar ist. Und das hat für mich gut gezeigt, wie tief ist das Band eigentlich zwischen Mutter und Sohn, wie viel hält er von ihr. Und das ist ihr vielleicht in diesem Maß gar nicht bewusst gewesen die ganze Zeit. Und das hat mich irgendwie total berührt. Also ohne jetzt theatralisch werden zu wollen, das ist für mich irgendwie hier auch in dem Buch ein Plädoyer dafür, seinen Lieben öfter mal zu sagen, wie sehr man sie schätzt oder liebt. Und das hat so mit mir resoniert. Ich habe das in diesem Krimi, das für mich jetzt auch eher so ein bisschen leichte Unterhaltung, habe ich gedacht, sein wird, gar nicht so erwartet. Aber sie schafft das irgendwie durch die Zeichnung der Perspektivfiguren total gut und ohne Pathos. Mit einer, wie ich fand, tatsächlich bewundernswerten Natürlichkeit. Und das macht für mich eben auch eine gute Schriftstellerin aus. Wie hat dir denn der Stil von ihr gefallen?
Ja, ich habe mit Begeisterung dir gerade zugehört. Weil, bin ich ganz ehrlich, mir ist es fast genauso gegangen. Ich hätte das nur nicht so auf den Punkt formulieren können. Weil ich finde, Finn, ihr Sohn, ist ja auch so ein bisschen ein Anzugtyp geworden. Das muss er sicherlich auch sein. Irgendwie, er bewegt sich da in der hohen Politik. Und Großbritannien ist ja in manchen Sachen auch sehr konservativ. Also wie du dich kleidest, wo du arbeitest. Dann gibt's aber so kleine Nebenszenen. Von sowas bin ich oft großer Freund. Zum Beispiel, wenn er auf die Katze der Mutter aufpassen muss, also auf Ellies Katze. Sorry, da habe ich, obwohl ich alleine in der Wohnung war, sehr laut geschmunzelt. Weil dann ist er wie ein Kind. Einmal haut die Katze ihm ein und er schreibt dann der Mutter eine WhatsApp oder eine SMS, weiß ich gar nicht mehr genau. Die doofe Katze hat mich wieder gehauen. Jetzt könnt ihr ein Sechsjähriger schreiben. Und was du sagst mit der Natürlichkeit, das ist viel besseres Wort dafür als realistisch. Im Grunde funktioniert so ja eine enge Beziehung. Ob das in dem Fall Mutter-Sohn ist, in einer Beziehung oder in einer sehr guten, tiefen Freundschaft. Du hast eine Nähe, die haben die beiden wirklich definitiv zueinander. Und ganz ehrlich, das habe ich selten in Romanen, aber ich habe mich selber an Szenen erinnert aus meinem Leben, als meine alte Mutter noch gelebt hat. In Hannover, ich schon in Berlin gewohnt habe. Ich habe die gerne kurz besucht. Das waren nie so 3-Tage-Besuche, das waren eher 4-Stunden-Besuche. Damit konnten wir beide irgendwie besser klarkommen. Und es war immer die gleichen Szenen. Wenn ich gesagt habe, so in einer halben Stunde geht mein Zug, ich gehe jetzt mal los. Sie hat in der Nähe vom Bahnhof gewohnt. Dann meinte sie, warte, geh noch in die Küche, im Kühlschrank ist Käse, Wurst, irgendwas für dich. Ne? Und ich habe ihr gesagt, Mann, ey, ich bin 45, 48, 52 Jahre alt, wie alt auch immer, ich kann schon für mich selber sorgen. Und es war immer aber ein Schmunzelmoment, so eher was warmherzig. Ich habe mich nicht gegängelt gefühlt. Und ich glaube, dann ist auch egal, ob Ellie 50 ist und ihr Sohn 30, das sind Menschen, die sich zutiefst innig kennen, lieben, schätzen und so. Das sind starke Momente in dem Buch und damit hätte ich zum Beispiel ja überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe gedacht, das ist ein spannendes Projekt, ne? Eine Polizeieinheit, die Mitglieder eben in die Vergangenheit schickt, um alte Mordfälle zu lösen. Ich hätte mir da auch mehr so Technik erwartet. Wie machen die das genau? Das wird ja eher nonchalant kurz beschrieben. Von daher absolut positive Überraschung.
Und was sagst du so zu dem Stil der Autorin oder auch zu der Atmosphäre? Findest du, das ist ihr gelungen?
Ja, wobei ich da tatsächlich Abzüge in der B-Note habe. Ich finde, dass sie, wie soll ich sagen, ich habe so empfunden, dass sie mehr Kraft, mehr Detailbeschreibung, mehr Atmosphäre in die Vergangenheit gelegt hat, also in das viktorianische London. Und den Jetzt-Teil, die Kapitel switchen ja, ne, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass sie einfach, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht hart, aber ein bisschen weniger Liebe und Detailtreue in die Jetzt-Ebene gesteckt hat. Ich fand das teilweise sehr nüchtern, als ob so ein Tagebuch gelesen wird, vorgelesen wird. Ich übertreibe jetzt bewusst, um das deutlich zu machen, aber das ist mir ja nicht ganz angenehm beim Lesen aufgefallen.
Kann ich nachvollziehen. Ich fand auch, dass die Atmosphäre in der Vergangenheit deutlich stärker war. Ne? Also man war da mehr hineingezogen. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, mit der vielleicht auch der Liebe zum Detail. Ich muss aber sagen, für mich war die Gegenwart auch spannend, weil, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wollen wir jetzt auch nicht weiter, weil das spoilert sonst, weil es da auch einen Kriminalfall gibt. Und das, finde ich, hat sie schon sehr, sehr gut gemacht. Also wir springen auch nicht je nach Kapitel hin und her, also nicht immer abwechselnd, sondern es sind dann meinetwegen mal 4 Kapitel in der Vergangenheit, dann gibt's oder meinetwegen auch 6, dann gibt's einen Cliffhanger, ne? Und dann gehen wir wieder in die Gegenwart und umgekehrt. Und das, finde ich, hat eigentlich auch gut funktioniert, dadurch, dass beide Zeitebenen interessant waren. Aber ja, ne, man muss dann eben wissen, auch zum Beispiel das viktorianische London, da muss man schon Lust drauf haben. Also man muss auch Lust haben auf diese Reise zurück in die Geschichte. Ich fand das ganz meisterhaft kreiert, auch dieses Leben in diesem Haus dann, in diesem Mehrparteienhaus und so. Das fand ich total, also ich fand das authentisch. Ich bin keine Expertin fürs viktorianische England, aber ich fand das so recht authentisch beschrieben. Und es werden sehr, sehr viele Details genannt, ja, besonders im alten London, was das Buch für mich persönlich lesenswert macht. Aber wer sich dafür gar nicht interessiert, der wird sich vielleicht langweilen, muss man so deutlich sagen. Und es ist ja auch immer ein feiner, oft auch individuell empfundener Grad zwischen zu wenig Information, ja, was du jetzt vielleicht manchmal das Gefühl hattest in der Gegenwart. Dadurch wirkt das oft ja holzschnittartig oder zu emotionslos oder ist dann auch manchmal nur eine bloße Behauptung oder halt zu viele Details, was das Buch dann überfrachtet und die Spannung herausnimmt. Für mich persönlich war es ein guter Grad, aber das kann jemand anders eben individuell auch wieder ganz anders empfinden. Gibt's denn abschließend sonst noch etwas, was dir beim Lesen aufgefallen ist und was du unsere Hörerschaft wissen lassen möchtest?
Also ich habe so Bauchgefühl im letzten Viertel, im letzten Fünftel, der ja ziemlich dramatisch wird, gerade auch die Geschichte in der Gegenwart, habe ich das Buch paar Mal beiseite gelegt und überlegt, was ich eigentlich für ein Gefühl beim Lesen habe, weil ich das nicht so genau, selbst für mich nicht so genau fassen konnte. Und ich glaube, es inzwischen zu wissen, was ich zumindest bemerkt habe und was mich ein bisschen beim Lesefluss gestört hat. Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass es eben kein in sich abgeschlossener Roman, sondern es ist definitiv ausgelegt als Beginn einer Serie. Dagegen spricht überhaupt nichts. Das ist sehr oft der Fall bei einem ersten Roman. Aber hier hatte ich schon den Eindruck, dass sie das zum Ende hin eben sehr offen halten will, ne, also ohne zu spoilern, aber ich würde schon sagen, es ist spürbar beim Lesen und das ist so ein, nochmal ein Abzug bei mir in der B-Note. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich den Roman so lesen kann, beenden kann, ohne dieses Gefühl zu haben. Aber das ist sicherlich sehr, sehr subjektiv.
Aber das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich finde auch tatsächlich, dass es so wirkt, als würde die Autorin schon eifrig an einer Fortsetzung schreiben. Und wir haben dazu auch eine Hörerin-Zuschrift bekommen, die auch ganz gut dazu passt. Deshalb würde ich die jetzt einfach mal kurz verlesen. Die Elisabeth hat uns gemailt. Ich habe das Buch über Weihnachten gelesen, was erstklassig gepasst hat. Besonders gut gefallen hat mir, dass ich bis zum Schluss nicht auf den Täter in der Gegenwart gekommen bin. Die Auflösung war für mich wirklich überraschend. Genau solche Wendungen schätze ich an guten Kriminalromanen. Etwas enttäuscht war ich allerdings vom Handlungsstrang des Kriminalfalls in der Vergangenheit. Hier bleibt das Ende insgesamt recht offen. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Das fühlt sich einerseits unbefriedigend an, andererseits schreit diese Geschichte geradezu nach einer Fortsetzung. Trotz meiner kleinen Kritikpunkte habe ich das Buch gern gelesen und hoffe sehr, dass die offenen Aspekte in einem weiteren Band aufgegriffen und zu Ende erzählt werden. Ja, das stimmt ja eigentlich so ein bisschen mit dem überein, was du auch gerade gesagt hast, Christian, ne?
Ja, finde ich interessant. Es ist nicht wichtig oder entscheidend, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mehreren Menschen beim Lesen so oder ähnlich auch geht.
Ja, das muss man wahrscheinlich wissen, genau worauf man sich da einlässt und finde auch, dass das Buch eher gemächlich anfängt, dass es dann aber sehr an Fahrt aufnimmt. Also ich konnte es zum Schluss tatsächlich auch dann nicht mehr aus der Hand legen, während es am Anfang dann wirklich recht ruhig war. So, Christian, dann lass uns jetzt mal zu unserer Bewertung kommen. Wir sagen es auch gerne nochmal. Ganz, ganz wichtig, jeder Leseeindruck ist individuell. Da sind wir beide ja auch immer das beste Beispiel, wie ihr hier in jeder Folge Krimi-Duett merkt. Wir haben unsere Kriterien bzw. unsere Labels-Bewertungen. Ein Muss in jedem Krimi-Bücherregal, kriminell gute Unterhaltung. Solider Krimi mit kleinen Schwächen, kann man, muss man aber nicht und Finger weg. Wie bewertest du denn Manche Schuld vergeht nie, Christian?
Also ich würde ausnahmsweise eine minimalistische Zusatzwertung einführen.
Verboten! Nein, Spaß.
Also es ist kriminell gute Unterhaltung mit ganz leichten Schwächen oder Abzügen in der B-Note. Ich habe das ja erwähnt. Aber ich will das Positive wirklich nochmal in den Vordergrund stellen. Ich finde es eine ganz interessante Idee, die sie da ausgeführt hat. Ich bin per se großer Freund, wenn Autorinnen und Autoren das Genre mal ein bisschen weiter fassen, die Grenzen, die oft tatsächlich konservativ sind, ein bisschen mit den Ellbogen ausdehnen. Und wie auch die Elisabeth, wo du die Stimme vorgelesen hast, ihre Lesestimme, das ist ein Buch, da rutschst du so durch, positiv gemeint. Na, das ist einfach spannend, was sie erzählt. Von daher ist es für mich, wie gesagt, kriminell gute Unterhaltung. Da muss ich auch keine neue Rubrik erfinden.
Nein, das ist natürlich völlig in Ordnung. Für mich ist es auch kriminell gute Unterhaltung mit Tendenz eher zur solider Krimi mit kleinen Schwächen. Also ganz ähnlich wie bei dir. Aber ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Und Ellie Griffith ist auf jeden Fall eine Autorin, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Die hat ja schon wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht. 2020 hat sie den Edgar Award sogar bekommen. Ich gucke hier gerade nochmal rein in ihre Biografie und finde es sehr interessant, dass ich die noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber es hat mir gut gefallen, auch ihr Stil. Und das wird sicherlich nicht das letzte Buch der Autorin sein, das ich in die Hand nehme. Ich vergesse, welchen Roman wir im Februar lesen und aus welchen Büchern ihr dann auch schon für den März auswählen könnt, das verkünden wir am Ende der Folge. Was gibt's Spannendes im Januar? In diesem Monat kommen 109 neue Bücher im Feld der Spannungsliteratur heraus und es gibt einige Bänger, das lasst euch gesagt sein, zum Beispiel das hier schon mehrfach von mir angepriesene Die Besucher, das ich ja im vergangenen Jahr auf Englisch gelesen habe und wer darauf Lust hat, ihr könnt es nun ab Ende Januar auch in eure Bücherregale einziehen lassen und ich habe es mir tatsächlich auch nochmal auf Deutsch geholt, um zu schauen, ob es mir noch genauso gut gefällt wie vor einem Jahr. Christian, was ist denn eine deiner heiß ersehnten Novitäten?
Ja, auch wenn vorhin schon ganz kurz erwähnt und angerissen, ich freue mich diebisch auf Don Winslow mit The Final Score bei HarperCollins Hamburg. 6 Stories wird dieser Band enthalten. Und ich habe mich noch nicht mal bemüht, herauszufinden, um was diese 6 Einzelgeschichten gehen, weil ich bin großer Don Winslow-Fan. Ich habe, glaube ich, alles, was auf Deutsch von ihm erschienen ist, gelesen. Und von daher bin ich da einfach wirklich vorfreudig und glaube, das wird ein kleines Highlight für mich im Januar sein, wenn der Band dann endlich angeblich 27. Januar wird er dann erscheinen, wenn er dann ausgeliefert wird. Vielleicht habe ich an dem Tag ja sogar frei und dann wird das mein Tag sein.
Es gibt frischen Lesestoff von einer alten Bekannten. Megan Miranda veröffentlicht einen neuen Thriller, und zwar Die Tochter. Die kommt am 28.01. bei Penguin heraus. Das E-Book ist bereits erschienen. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern an die allererste Folge, oder die zweite muss es gewesen sein, Krimi-Duett. Unser erster Pick für Zwei Stimmen, ein Buch. Da haben wir nämlich von ihr, ich glaube, 7 Stunden hieß es, besprochen. Meine Beziehung zu Megan Mirandas Werken, habe ich damals schon erzählt, ist bekanntlich durchwachsen. Aber ich habe hier zu diesem, also zu Die Tochter, schon einige positive Stimmen gehört. Und ich glaube fest daran, Ich bin überzeugt, dass es diesmal ein 4- oder vielleicht sogar ein 5-Sterne-Buch für mich wird. Mal gucken. Es geht auf jeden Fall um Hazel, die in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt, weil ihr Vater ihr sein Haus am See vermacht hat nach seinem Tod. Sie ist die Tochter eines angesehenen Detectives. Sie liegt aber im Clinch mit ihren Brüdern. Die neiden ihr nämlich das Erbe. Als die Dürre immer größer wird, trocknet der See nach und nach aus und gibt Geheimnisse preis. Ich habe die Hoffnung, dass es atmosphärisch ein wenig in die Richtung geht der großartigen Jane Harper, die wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Was ist denn deine zweite Wahl, Christian, für den Januar?
Ja, meine zweite Wahl ist von der deutschen Autorin Stina Westerkamp. Der Roman wird heißen Sturmmeer und wird am 29. Januar bei Ullstein erscheinen. Es ist der zweite Roman der Autorin. Eigenständig schreibt sie keine Serie. Und der erste hat mich wirklich begeistert. Im Dezember 24 erschien, Titel war damals Nachtflut, an der Ostsee spielend, eine Sturmflut, Bewohner werden evakuiert. War auch ein Tipp von mir in einem meiner Newsletter. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dieser Autorin und ihrem Werk weitergeht. Ich fand, sie ist so ein bisschen im Radar der Krimi-Presse untergegangen. Ich fand das sehr schade, aber es war halt auch ein Debütroman. In Sturmmeer begleiten wir eine junge Frau namens Ella, die so am Anfang einer Liebe steht, einer Beziehung zu einem jungen Typen, und der lädt sie auf ein Segelboot ein, um, wie der Verlag schreibt, ein romantisches Wochenende zu begehen. Da musste ich schmunzeln, aber naja, sei es drum. Jedenfalls gibt es ein sehr nettes Frühstück, was die beiden zusammen haben, und plötzlich ist er verschwunden. Und das fand ich erstmal ein vollkommen ungewöhnliches Setting. Sie kann nicht unbedingt segeln, sie treibt hilflos mit dem Segelboot umher, bekommt sie, bin mal gespannt, wie das vor sich geht, eine Drohnachricht, vermutlich über ihr Smartphone. Wie gesagt, da hat der Verlag sich ein bisschen im Unklaren gelassen, und jedenfalls ist klar, dass sie bedroht wird, und es ist vollkommen unklar, was jetzt weiter mit ihr geschieht, und ihr fehlen wichtige Medikamente. Ich finde dieses Setting auf einem Segelboot extrem spannend, weil es ist ja Kammerspiel pur. Der Debütroman damals, Nachtflut, ich fand den unglaublich atmosphärisch. Sie hat eben die Natur, die Landschaft fantastisch mit eingebaut in den Plot. Und vergleichbar vielleicht auch bei Rowold Polaris gibt es eine Autorin, Vera Buck, die das ähnlich macht. Manche werden die Romane von Vera Buck vielleicht kennen, nur dass das eingeordnet werden kann. Da freue ich mich wirklich schon drauf.
2 Punkte dazu, finde ich total interessant. Du hast auch gerade gesagt, da hat der Verlag das noch so ein bisschen im Unklaren gelassen. Das hat sowas bei mir ausgelöst, weil mir ist aufgefallen, dass in vielen Klappentexten und auch zum Beispiel in Filmtrailern tatsächlich oder Serientrailern, dass da einfach viel zu viel teilweise schon verraten wird. Und ich finde, das ist so eine Unart, die so Einzug gehalten hat, dass so viel schon gespoilert, sagt man ja auch, ne? Dass so viel schon einfach verraten wird. Und ich finde, man kann doch das auch nochmal so ein bisschen, klar, man will, ne, die Leser und die Zuschauer und so weiter anfixen. Aber ich mag das auch, wenn es noch ein bisschen mysteriös bleibt, wenn es eher so andeutungsweise nur erfolgt, so ein kleiner Einblick in den Plot, und dann eben man beim Lesen auch noch sehr überrascht wird. Also das finde ich, es spricht auf jeden Fall für das Buch. Ich finde, es klingt sehr interessant. Und mich hat das auch erinnert, also weil du sagtest, sie ist dann allein eben auf diesem Boot. Hattest du nicht letztes Jahr auch dieses von Polly Clark gelesen? Ocean, gefangen im Blau, das gibt es jetzt auch immer öfter. Ich weiß, es gibt auch so eins, Die Yacht heißt das, glaube ich. Ich habe auch letztes Jahr einen YA-Thriller gelesen, der in die Richtung geht. Das ist jetzt auch so beliebt, und das finde ich auch ein total cooles Setting. Also es wundert mich nicht, dass es dazu jetzt auch immer mehr Bücher gibt.
Ja, das, was du da gerade gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen. In Bezug auf diese Spoiler oder Klappentexte, ne, ich verstehe natürlich, dass Verlage da auch die Klappentexte schon spannend machen wollen. Aber ich bin da Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich wirklich stockkonservativ bin. Für mich soll ein Klappentext aussagen, wer was wo. Also ich möchte wissen, wer steht vermutlich im Vordergrund, was passiert, reicht mir vollkommen anderes und wo spielt es, finde ich oft auch interessant. Spielt es in der Steinzeit, spielt es im heutigen Neukölln, was auch immer. Tiefe Einzelheiten, sorry, die will ich erlesen. Also ich will das Buch lesen. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Finde ich schade mit diesem Spoilern. Ist fast eine Unart, finde ich. Mit diesem besonderen Ort, an dem es spielt. Ich nenne das immer Kammerspiel. Das kann ein Segelboot sein. Das kann auch ein Internat sein. Das kann, was du ja auch sehr gerne liest, irgendwie ein Wohlfühlhaus, ein Chalet sein, wo sich bestimmte Leute eingeigelt treffen oder es ist eben was Naturereignis, sie kommen nicht mehr raus. Das finde ich, seit ich Krimis lese, immer wieder spannend. Das ist für mich auch ein Beispiel, dass etwas von der Grundgeschichte sich ähnelt und trotzdem immer wieder neu erzählt werden kann. Und bei Segelschiffen ist es bei mir so, ich habe als junger Mensch mal 7 Monate in Südfrankreich auf einem Segelboot verbracht und ich bin da, glaube ich, so ein bisschen offenporig für Geschichten, die auf Schiffen spielen.
Es gibt ja auch im Krimi- und Thriller-Genre Tropes und das ist ja dieser Isolated Location Trope, also dass du quasi isoliert bist von der Außenwelt eben auf kleinem Raum, ob das nun ein Dorf ist, ob das eben unser Segelboot ist, ob das durch einen Sturm abgeschnittene Insel ist oder so, das finde ich auch immer total cool, ist auch auf jeden Fall eine meiner liebsten Tropes. Stürmisch wird es auch in dieser nächsten Novität, auf die ich mich im Januar freue, und zwar ist das Nebelinsel von Alice Feeney. Um diesen Thriller schleiche ich tatsächlich schon lange herum. Im Original heißt er Beautiful Ugly und hat, wie ich finde, eines der schönsten Spannungscover, die ich je gesehen habe. Nun kommt also die deutsche Übersetzung namens Nebelinsel. Worum geht's? Es geht um Schriftsteller Grady. Der will seinen Bestseller-Erfolg mit seiner Ehefrau Abby feiern, doch die kommt nie nach Hause. Ein Jahr später trauert Grady noch immer um seine Frau, denn niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Um seinen neuen Roman zu schreiben und sich abzulenken, reist er dann auf eine abgelegene Insel an der schottischen Küste. Dort ist es sicherlich sehr stürmisch und sehr düster und sehr isoliert und meint dann aber, dort eine Frau zu entdecken, die Abby verblüffend ähnlich sieht. Den Thriller Manchmal lüge ich von der Autorin mochte ich sehr gern, deshalb habe ich auch bei diesem Buch große Hoffnung und es erscheint als Taschenbuch bei Heyne.
Mein drittes Buch hat auch etwas Stürmisches an sich. Das hört man schon am Titel. Der Roman heißt Das Unwetter. Ist ein Debütroman von einer norwegischen Autorin namens Britt Bildøen und ist gerade ganz frisch erschienen bei BTB. In dem Roman begleiten wir Dorte, die zusammen mit 2 Geschwistern und ich glaube noch mehreren Freunden zu einem abgelegenen Hotel fährt, um dort die goldene Hochzeit ihrer Eltern zu feiern. Dieses Hotel, so schön es ist, ist in den norwegischen Bergen ziemlich abgelegen. Und während dieser harmonischen Familienfeier gibt es einen Dauerregen, einen Bergrutsch. Und wen verwundert's, die kommen dort nicht mehr weg. Ist gar kein Problem, es gibt Strom, es gibt Wasser, es gibt genug Lebensmittel, es ist ein Hotel. Die sind da überhaupt nicht in Gefahr. Aber symbolisch gesagt, es klopft an der Tür und 2 mit Gewehren bewaffnete Jäger bitten um Unterschlupf. Das wäre ja alles nicht verwunderlich, weil wenn Dauerregen ist, Unwetter und die Hotelgäste kommen nicht weg, dann kommen auch diese beiden Jäger, wo immer sie herkommen, nicht weg. Allerdings flippt der Familienhund bei dem Geruch der beiden Jäger und ihrer Waffen vollkommen aus. Und das finde ich so interessant vom Klappentext, dass ich mich wirklich hochspannend drauf freue. Wie gesagt, es ist der erste übersetzte Roman. Ich glaube auch, es ist ihr Debüt. Aber BTB ist auch eine gute Adresse für manchmal ein bisschen ungewöhnliche Plots. Die gucken auch auf der Welt, finde ich so, wer schreibt wo was. Und manchmal ist ja auch ein Verlag ein kleiner Fingerzeig. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich bin mehr als nur gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Weil das scheint, was ich gerade erzählt habe, ist halt ungefähr der Klappentext aus der Vorschau. Viel mehr weiß ich ja auch noch nicht.
Meine dritte Novität geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar geht's um Joy und Benny. Die sind beste Freunde und betreiben einen Podcast, in dem es um das Leben und um den Tod geht. Dann verschwindet Joy plötzlich spurlos und mit ihr ihr Ehemann. Die Spuren in deren gemeinsamer Wohnung weisen auf einen Kampf hin und natürlich ist Mitpodcaster und bester Freund Benny im Visier der Ermittler. Dabei sucht er wohl selbst verzweifelt nach ihr. Bei seiner Suche findet er dann Joyce' Manuskript, das alles, was er glaubte, über seine beste Freundin zu wissen, in Frage stellt. Das Buch heißt The Story Might Save Your Life von Tiffany Crum. Interessant ist hier, dass das Debüt der kalifornischen Autorin ist und dass es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gleichzeitig erscheint. Das heißt, ihr wisst es, ich gucke sonst immer gerne schon mal, okay, was für Bewertung hat das englischsprachige Original. Es ist jetzt nicht wie bei Alice Feeney mit Beautiful Ugly, das ist eben schon, ich glaube sogar 2024 oder 25, auf jeden Fall ein früher Erscheinungstermin, also schon einige Monate draußen in der Welt ist. Nein, das kommt hier zusammen raus und das hat man auch nicht so häufig. Und zusammen mit dem Plot macht mich das wirklich sehr neugierig. Es erscheint als Paperback am 27. Januar bei Rowohlt Polaris und das E-Book ist bereits erschienen. Also es gab wieder mal tolle Bücher oder es gibt tolle Bücher im Januar, auf die wir uns freuen können. Also genügend Lesestoff gibt es definitiv. Wir haben auch wieder Zuschriften von euch bekommen und bedanken uns herzlich auch nochmal an dieser Stelle für die guten Weihnachts- und Neujahrswünsche. Und wir haben euch in der letzten Folge auch gefragt, welches eure Top-Bücher 2025 waren oder was ihr auch verschenkt habt. Leonard schreibt dazu, mir fällt es schwer, nur ein Buch zu nennen, weil ich dieses Jahr viele bemerkenswerte Krimis gelesen habe. Wenn ich eins wählen müsste, das ich zudem auch guten Gewissens verschenken kann, wäre das Smiley von Nick Hathaway. Katrin hat uns gemailt und berichtet, dass ihre beiden Lieblingsbücher im Spannungsbereich Asa und Nacht über Soho waren. Und die Svenja hat auch sehr nett geschrieben. Zu einem guten Teil meiner begeisterten Leseerlebnisse der Spannungsliteratur 2025 habt ihr beigetragen durch eure Vorstellungen, Anregungen und eure eigenen Eindrücke im Krimi-Duett. Wäre ich auf Spotify, würde ich zur Gruppe derer zählen, deren Nummer 1 Podcast das Krimi-Duett ist. Oh. Danke von Herzen, dass ihr das Krimi-Duett ins Leben gerufen habt. Mein Top-Krimi-Thriller 2025 ist Der Gott des Waldes von Liz Moore, Nummer 2 Auf der Lauer liegen von Liz Nugent und Nummer 3 Unter Raubtieren von Colin Neal. Erschienen 2021, darauf aufmerksam geworden bin ich bei einem Berlin-Besuch des Hemme. Toll, oder Christian?
Ja, das ist schön zu hören, sowas. Das erwärmt mein kleines Herz.
Ja, herzlichen Dank für eure Zuschriften, eure Eindrücke und auch eure Meinung. Ja, das zu hören ist wirklich immer sehr bereichernd. Ihr habt auch abgestimmt, was wir im Februar in 2 Stimmen ein Buch besprechen. Gewählt wurde Verbrenn das Negativ von Josh Winning. Falls ihr das Buch auch gerade lest oder Lust habt, noch einzusteigen, schickt uns gern euren Leseeindruck bis spätestens 8. Februar. Auch für die übernächste Folge könnt ihr voten und entscheiden, was wir im Krimi-Duett Buchclub März lesen werden. Diesmal habe ich die Vorauswahl getroffen. Da hätten wir einmal Riley Sager, der mich schon mit einigen seiner Thriller begeistert hat, mit seinem neuesten Werk Middle of the Night, in dem ein Mann 30 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden seines Freundes in seine Heimatstadt zurückkehrt, von Albträumen geplagt wird und trotz unheimlicher Ereignisse das Verschwinden aufklären will. Auch in Option Nummer 2 verschwinden Menschen, diesmal ein junges Studentenpärchen. Ein Jahr später nimmt eine Schriftstellerin deren Fährte auf, und zwar in Lisa Jewels Die Nacht ihres Verschwindens. Und über Lisa Jewel haben wir schon mehrfach gesprochen hier im Podcast und es würde mich natürlich sehr interessieren, wie ihr sie findet. Und vor allem du, Christian, zumal mir das erste Buch, das ich ja letztes Jahr von ihr gelesen habe, so gut gefallen hat. Und last but not least hätten wir Alex Finlay mit Good Night, Pretty Girl. Von ihm habe ich noch nichts gelesen, aber es gibt viel Lob für diesen Autor. Und in diesem Thriller geht es um die Aufklärung eines Verbrechens bzw. um einen Killer, der gleich zweimal mit 15 Jahren Abstand eine Gruppe Mädchen ermordet, aber jeweils die vierte dieser Gruppe verschont und ihr ins Ohr flüstert, Good night, pretty girl. Finde ich auch eine sehr, sehr coole und interessante Prämisse. Ihr habt die Wahl. Christian, hast du denn schon einen der Autoren oder Autorinnen gelesen?
Nein, jeweils Neuland, umso interessanter ist es. Und das ist eben auch was ich sehr an diesem Voting mag, dass ich ja auch zu Romanen geführt werde, die ich mir sonst vermutlich nicht unbedingt geschnappt hätte. Das ist eben für mich auch immer wieder ein Zeichen, was es alles gibt, was da liegt, was ich vielleicht sogar im Hemmet vorrätig habe, ne, was gekauft wird. Aber ich komme einfach nicht dazu aus Zeitnot oder manchmal auch ein Vorurteil. Ne, ich habe irgendwas Doofes drüber gehört oder so und das wird damit wegkatapultiert und das finde ich belebend und das tut mir auch gut, tut meinem Lesen auch gut.
Dito. Aktuelle Infos findet ihr immer auf unseren Instagram-Kanälen dort, aber auch per E-Mail an hallo@krimi-duett.de könnt ihr abstimmen. In der nächsten Folge, die am 11. Februar erscheint, möchten wir über das Thema Cover und damit zusammenhängend auch Titel sprechen. Welche Rolle spielen Cover und Titel bei der Kaufentscheidung? Gibt es typische Erwartungen, die ein Krimi- oder Thriller-Cover erfüllen muss? Gibt es Covertrends in der Spannungsliteratur, die besonders begeistern oder aber vielleicht auch nerven, auch in der Gestaltung? Zum Beispiel Farbschnitt fällt mir da ein, das ist ja so ein kontroverses Thema. Wir möchten gern darüber sprechen, wie ihr als Leserschaft das seht, wie der Buchhandel oder auch die Verlage und natürlich auch die Autorinnen und Autoren dazu stehen. Schickt uns dazu gern eure Meinung. Wir sind gespannt zu hören, was ihr denkt. Wenn Christian nicht hinterm Podcast-Mikrofon sitzt, dann findet ihr ihn im Hammett in der Friesenstraße. Auf der Website des Hammett findet ihr außerdem alle Bücher verlinkt, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge sprechen. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben möchtet und euch Einblicke ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ihr findet mich dort unter Caroline Frei. Alle Bücher und alles, worüber wir gesprochen haben, was notierenswert ist, findet ihr dann auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, Weiterempfehlen, Bewerten und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf viele spannende Lese- und Hörstunden mit euch im Jahr 2026 und sagen bis zum nächsten Mal.
Ja, dem schließe ich mich an. Alles Gute, alles Liebe nach da draußen und gute Bücher helfen. Thank you.